Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Herzlich willkommen beim Pottwart. Es begrüßen euch Tite, Bruno und Uwe. Moin.
Hallo zusammen.
Moin. Aber wir sind heute nicht nur drei, wir sind heute vier. Wir haben nämlich einen Gast und der wird uns ein bisschen ablenken, damit wir nicht die ganze Zeit über Pokal reden müssen. Sondern wir reden auch über das HSV-Spiel und Andreas Vogt ist nämlich bei uns. Und Andreas, du bist stellvertretend für den HSV-Fanclub Hannover. Darüber wirst du uns gleich erzählen.
Sehr gerne.
Und wir wollen erst einmal kurz zurückblicken auf das Pokalwochenende.
Da gibt es ja auch
unterschiedliche Erfahrungen. Da sitzt der HSV ja auch genau richtig hier am Tisch, möchte ich sagen. Oder du hattest Spaß, ne?
Ja, wir waren ja in Meppen und das war eine wunderbare Tour. Erst durch die niedersächsische Provinz.
Ja.
Ja, und 7 Tore vom HSV siehst du auch nicht jeden Tag.
Wir hatten auch Spaß und deswegen. Ich übergebe jetzt an euch drei und ihr macht jetzt weiter und ich werde das genießen, was ihr zu erzählen habt.
Ach, am Ende wirst du doch nur Kaffee trinken und die Beine hochlegen.
Richtig.
Wie immer.
Und außerdem willst du dich nicht unbeliebt machen.
Richtig.
Weil alles, was wir jetzt heute sagen, kann gegen uns verwendet werden.
Und zwar vor Gericht, würde ich sagen.
Würde ich auch
also,
sagen.
Okay, ich würde sagen, wir schließen das Kapitel Pokal eigentlich wie so häufig sehr früh, nämlich einfach jetzt. Das Spiel hat gar nicht stattgefunden. Ne? Alesia, ich kenne keine Alesia. Ne?
Ich habe es immerweise gesehen, ich kriege das gar nicht aus meinem Kopf.
Alter.
Dunkle Wolken ziehen über Hannover. Wirklich.
Kriegst du da eine Schmutzzulage? Oder
ja, was? Ich kriege vor allem eine doppelte Zulage, weil ich am nächsten Tag habe ich mir die Düsseldorfer auch noch angeguckt.
Oh,
das gleiche Spiel nochmal.
Stimmt, da musste ich an dich denken. Da tatst du mir so ein ganz klein bisschen leid. Erst mit Hannover das Elend. Und
jetzt kommt es nämlich. Es war auch noch an meinem Geburtstag.
Ach, du hast Geburtstag gehabt?
Ja, ja.
Ich dachte, du wirst nicht älter.
Ich werde ich auch nicht, nach solchen Spielen werde ich älter. Also sowohl nach 96 Spielen als auch nach Düsseldorf Spielen.
Gut, dann lass uns, pass auf, Hannover ganz kurz abhaken. Ja. Hast du irgendetwas Positives gesehen? Wer war der beste Mann auf dem Platz? Ich weiß.
Der Schiedsrichter.
Oder Marius Wörl im Zweifel als Hannoveraner.
Genau.
Als Verliehener.
Oder Luis Oppi, es kommt auch.
Ist auch super, ja, ja. Ja. Sarin Renbase kam spät.
Gutes Hannover-Talent, ja, kam spät.
Ja, also das war ja, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, eigentlich Hannover 3, Hannover 1 gegen Hannover 3. Bester Mann von 96, Ron-Robert Zieler?
Ja, also das war schon beeindruckend. Es gibt ja dieses ikonische Bild, jetzt Foto, das der Kollege da geschossen hat. Da steht die Mannschaft, also wirklich ein ramponierter Haufen vor der Gästekurve. Und ganz vorne, die Arme in die Hüften gestemmt, steht Ron-Robert Zieler.
Und der ja, müssen wir jetzt mal sagen, der ja nicht gespielt
hat. Der nicht gespielt hat, genau, weil Leo Weinkauf ja im Tor stand. Also Leo Weinkauf kann nichts für das 0-2, muss man ja nochmal dazu sagen. Also ob Zieler die gehalten hat, ist das Nächste. Aber trotzdem, Zieler hat nicht gespielt und hat sich dann davor vor die Mannschaft gestellt. Und das ist so ein Bild so, wir nehmen Rache an allen. So sieht das aus. Das ist vielleicht das Positivste, was man sagen kann, dass alle irgendwie nachher so sauer waren, also. Und der sauerste und bitterste von allen war Markus Mann.
Ja.
Der hat Sätze gesagt, die habe ich noch nie von dem Sportdirektor gehört. Wirklich. Der hat gesagt, also wir vor Wunsch nach Ballbesitz schlafen wir ein und ich gucke mir das nicht länger an und ein Wahnsinn.
Ja, das konnte man alles nachlesen. Tatsächlich hast du
ja
auch dann
ja also die Stimme. Also der Kollege war vor Ort. Ich habe ihm aus dem Büro aus beziehungsweise von zu Hause aus von meinem Homeoffice aus geholfen.
Ja.
Und dann hat er mir die Tonspur geschickt und ich habe es gehört und ich konnte das Bibbern an seinen Lippen sehen, als ich es gehört habe. Also das war wirklich, der war so dermaßen sauer. Und natürlich ging das Ganze nicht nur gegen die Mannschaft, sondern es ging auch gegen den Trainer. Man hat das nicht explizit gesagt, er wurde gefragt, geht das auch gegen den Trainer? Dann hat er gesagt, wir haben heute alle verloren.
Genau.
Und schwuppdiwupp haben wir wieder eine Situation, Trainer wieder in der Kritik, Trainer wackelt, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und
Darf ich mal kurz dazwischen gerätschen, auch als Hamburger, kann es vielleicht sein, dass 96 den Gegner nicht richtig ernst genommen hat?
Ja, weil eigentlich nur Pokal immer, ne?
Das weil es nur Bielefeld ist, nur dritte Liga und die sind ja auch jetzt nicht so überragend gestartet. Hat das damit was zu tun vielleicht?
Ich glaube, die sind mit 2 Siegen gestartet, finde ich schon ganz überragend eigentlich, aber die erste Runde im Pokal ist für uns immer eine Riesenhürde, egal gegen wen wir spielen und sei es Trier oder Aalen.
Es liegt gar nicht am Gegner.
Es liegt an uns, ganz genau. Und es liegt auch an so einem psychologischen Moment, dass ich zum Beispiel den besten Mann aus dem letzten Pflichtspiel in Münster, nämlich Ron-Robert Zieler, rausnehme und den Ersatzmann reinstelle. Damit zeige ich schon, es geht auch mit der zweiten Garde, auch wenn ich sonst in der Mannschaft eigentlich ja kaum umgestellt habe. Ne? Also das geht, glaube ich, schon ganz gezielt jetzt gegen Leitl. Oder siehst du das anders, Tite?
Nee, sehe ich jetzt nicht anders. Also Natürlich steht, also natürlich nimmt Leitl Zieler nicht raus, weil es Bielefeld ist und der nimmt den Gegner nicht ernst, sondern das ist eine Geschichte, das hat er letztes Jahr auch gemacht, auch mit mäßigem Erfolg. Leitl sagt halt, das ist sein, so eins seiner Grundprinzipien so.
Also Leitl-Motive?
Das ist ein Leitl-Motiv, das im Pokal spielt die Nummer 2. So, weil wir haben eine Nummer 2, die spielt sonst nie, weil unsere Nummer 1 ist nie verletzt, selten gesperrt, obwohl letztes Jahr war er knapp davor, aber so, und deswegen, wir brauchen den im Team, im Training und so weiter, deswegen spielt er da, als Belohnung so, dass er das ganze Jahr sich das Ganze ansonsten anguckt. Und da, das machen andere Trainer auch so, nur jetzt nicht immer so auffällig.
So unerfolgreich.
Nicht so unerfolgreich. Und was die Startelf angeht, ich habe, wenn ihr euch erinnert, letzte Woche habe ich gesagt, ich bin mir sicher, Lee spielt.
Hat nicht gespielt?
Er hat gar nicht eine Minute gespielt. Und stattdessen, und so viel zum Ernst nehmen, stattdessen hat Stefan Leitl eine Mannschaft aufgeboten, von der ich habe jetzt mit ihm persönlich noch nicht gesprochen, das machen wir nachher, aber er hat die Mannschaft aufgestellt, von der er glaubte, die in der Trainingswoche am besten performt hat. Also deswegen hat Lars Gindorf gespielt. Der hat wirklich gut trainiert, das habe ich auch gesehen. Rochelt nicht so. Deswegen spielt Lars Gindorf und andere eben auch, Trisoldi und so weiter. Ich habe auch gedacht, Vogelsammer spielt Spitze, wäre auch vielleicht mal was anderes gewesen. Aber nee, die haben das schon ernst genommen. Ich glaube halt nur, dass es nicht reicht, es ernst zu nehmen, sondern dass ich dann 96 in so einer Situation, sagen wir mal so, also ich glaube, die haben vor lauter, und das ist das, was Mann sagt, vor lauter Idee, wie sie spielen wollen, nicht mehr gewusst, wie Fußball geht. So, und dann, wir müssen aber jetzt erstmal Ballbesitz haben, müssen den Gegner locken und dann erst die Lücke suchen und so. Und das dauert dann alles zu lange und es klappt irgendwie nicht und dann haben die einfach keine Idee, wie sie es sonst machen sollen. Das war ja eine Woche vorher gegen Münster ähnlich. Es war nicht ganz so schlimm, aber es war ähnlich. Mhm. So, dass du so denkst, okay, da kommt jetzt keine Wucht, keine Power, keine Dynamik rein. Und das, weiß nicht, wo das verloren gegangen ist. Also in der Vorbereitung, sage ich ja jedes Mal, sehen wir das immer alles, aber jetzt ist.
Zu viel Taktikvorgaben, zu wenig Lust am Fußball.
Vielleicht ist es das.
Auch der einfache Fußball, den die anderen Mannschaften ja gegen uns gerne spielen und sehr erfolgreich dann spielen. Das klang wie ein Ultimatum, was Markus Mann gesagt hat, und zwar gegenüber Stefan Leitl. Jetzt kommen 2 schwere Spiele und damit sind wir auch gleich bei Andreas. Nämlich erstmal müssen wir gegen den HSV antreten, zu Hause. Und dann kommt Düsseldorf, die sich durch den Pokalsieg vielleicht ein bisschen harmloser gemacht haben, als sie in Wirklichkeit sind, oder? Also hat Leitl diese beiden Spiele oder hat er eine weitere Schonfrist?
Nee, hat er nicht. Es ist ja so wie immer. Du guckst ja dann im Fußball, das ist ja nicht nur ein 96-Phänomen, du guckst ja immer so auf das nächste Spiel dann. Also das war jetzt ein Debakel, so kann man das auch wirklich sagen, also ein sportliches Debakel. Jetzt spielst du gegen den HSV und fliegst du mit 4-0 aus dem eigenen Stadion, dann glaube ich, ist der Trainer nicht zu retten.
Das heißt nur noch ein Spiel. Also gegen
dann wäre es nur noch
ein Spiel. Gegen euch könnte schon jemand anders auf der Trainerbank sitzen.
Das glaube ich fest, ja. Hm. Aber es heißt ja nicht, dass es ein 4-0 wird. Also HSV ist ja ein ganz anderer Gegner, ist eine ganz andere Spielweise. Das kann völlig anders ausgehen. Aber ich habe das ja heute so ein bisschen aufgeschrieben, wenn das gegen den HSV nochmal ein Unfall wird, so wie in Bielefeld, dann kommt Leitl aus der Nummer nicht raus.
Ja, du hast schon gesagt, der HSV ist nicht Arminia Bielefeld in vielerlei Hinsicht. Was ist der HSV für dich, Andreas?
Das ist eine gute Frage, die schwer zu beantworten ist. Positiv ist, denke ich, dass wir erstmal den Walterball nicht mehr haben. Diese bedingungslose Offensive, und bei der wir sozusagen dann hinten alles offen gelassen haben wie ein Scheunentor. Das ist jetzt vorbei. Es wirkt alles etwas strukturierter. Das finde ich ganz angenehm. Ansonsten, was ist der HSV?
Tja. Ja, für dich jetzt natürlich erstmal persönlich, ne? Weil du bist ja geborener Hannoveraner, muss man dazu erklären.
Genau.
Du kommst nicht irgendwie aus Hamburg oder.
Nee, genau. Gebürtiger Hannoveraner. HSV-Fan geworden in den 80ern. Das hat mit den Erfolgen des HSV damals zu tun. Rubesch, Keitz, Magath. Deutscher Meister, Europapokalsieger und so weiter. 96 war zu der Zeit.
Der berühmte 4-5-Klang.
So, und so weiter. Ja, danach ist ja nicht mehr viel passiert. 87.
Und so weiter.
Kennt er ja so.
Wie danach, Kevin Keegan und so weiter.
Du, das ist wie bei uns irgendwie, ne?
92.
30, 38, 54 und so weiter.
Und ne? 92 und so weiter. Also, das war da war ich übrigens auch in Berlin, 92. Das war richtig großartig.
Also, bist auch 96.
Ja, selbstverständlich.
Als zweiter Verein.
Hat man natürlich auch immer sozusagen ein 96-Flämmchen. Aber vielleicht nochmal kurz zum Ausgang. Warum nicht 96? 1990, in den 80ern halt nicht ganz so erfolgreich. In den 80ern war die Stadt ja in Blau und Rot geteilt. Ich war damals ein Blauer, habe da bei Arminia Fußball gespielt und dadurch war sozusagen 96 mir jetzt nicht ganz so nah wie Arminia. Heißt aber nicht, dass ich irgendwie etwas gegen 96 habe. Ich interessiere mich für den Verein. Ich freue mich auch, wenn die Erfolge da sind.
Das ist eine gute Voraussetzung, um hier zu sitzen, Andreas.
Ich weiß. Nein, das sage ich jetzt nicht, um Ruhe zu haben, damit ich hier nicht verprügelt werde oder so, sondern tatsächlich, also natürlich bin ich auch Hannoveraner und natürlich interessiere ich mich auch für 96 und freue mich über die Erfolge und war natürlich auch ein bisschen bedröppelt, als ich gehört habe, dass 96 in Bielefeld verloren hat. Damit habe ich jetzt selber auch nicht gerechnet. Mir war eigentlich klar, das geht glatt durch. Deswegen bin ich auch etwas überrascht. Ich bin auch überrascht über die Schärfe, die jetzt gerade hier in Hannover geführt wird, zu diesem Thema. Ich finde, das kann passieren. Der HSV hat da ja auch schon Erfahrung gehabt, in Erstrunden rauszufliegen oder schlechte Leistungen abzuliefern, gerade am Beginn der Saison. Ich glaube, man muss einfach den Leuten, auch dem Verein und den Spielern ein bisschen Zeit geben. Mhm. So. Na klar, die Ziele sind hoch gesteckt, die sind auch bei 96 klar formuliert worden. Ich glaube aber, wir haben jetzt gerade 2 Spieltage, ein Pokalspiel. Jetzt kommt der 3. Spieltag. Warten wir mal ab nach 10 Spieltagen, wo 96 dann steht. Gilt für den HSV übrigens genauso. Ne? 4 Punkte aus den ersten beiden Spielen gegen gute Gegner. Das ist prima. Das 7-1 ist jetzt kein Gradmesser, ohne jetzt Meppen zu nahe treten zu wollen. Aber es war ein Freundschaftsspiel oder ein Testspiel. Die waren in allen Belangen unterlegen. Das zählt nicht. Aber immerhin 7 Tore. So, und jetzt freue ich mich auf Freitag.
Ja, man muss ganz kurz erklären für die dich nicht kennen. Du bist Kollege. Ne? Also du schreibst für
HAZ und Neue Presse.
Richtig, genau. Ganz genau.
Im Lokalen, genau.
Welche Themen hast du da?
Kommunalpolitik und da verstärkt die Regionspolitik. Also ich berichte aus dem Regionshaus. Ja. Und genau, das sind so die Schwerpunkte.
Und Maschifest
machen. Und Maschifest, genau. Maschifest, genau. Eine Veranstaltung, die mir sehr am Herzen liegt, weil sich da halt eben Hannover trifft. Da trifft man im Detail Menschen, die man lange nicht gesehen hat. Ist eine gute Veranstaltung.
Ja. Genau. Deshalb duzen wir uns ja auch. Gibt kein Sie, sondern nein. Unter Kollegen.
Auf gar keinen Fall.
Duzen wir uns, genau.
Genau.
So, also schon erstaunlich so, HSV, ja, Testspiel, Freundschaftsspiel und so weiter. Also Meppen und Bielefeld ist ja jetzt nicht so weit auseinander, wenn man sagt,
okay, du meinst rein räumlich.
Ja, räumlich sowohl als auch sportlich. Ich fand beeindruckend beim HSV, das würde ich auch dann nochmal schärfer sehen als du, im positiven Sinne. Du hast 2 Spieltage gehabt, es ruckelte so ein bisschen, die Defensive ist okay, ansonsten gegen Köln, das war, ich sag mal, ich habe das Spiel gesehen, das war eigentlich eher ein 1-3. Ja?
Das war glücklich, muss man sagen.
Ja, genau. Und das war ein richtig guter Gegner. Und dann spielst du gegen Meppen nur eine Liga drunter und es treffen genau die Spieler, die treffen müssen. Glatzel trifft, Ferrei trifft 2-mal. Also, und der 3., der hätte treffen müssen.
Königsdörfer?
Nee, Königsdörfer nicht.
Ich wollte gerade sagen, von wem redest du?
Von wem redest du jetzt gerade? Wer hätte treffen müssen?
Ja, Tita Tim, der irgendwas im Kopf, was Selke anschlüsseln kann.
Das war Selke.
Ja, hat doch getroffen.
Er hat getroffen.
Ja, selbstverständlich. Der war 30 Sekunden auf dem Platz.
Ja, ich bin froh, dass ihr beide so einig seid.
Seit wann hat...
Können wir mal durcheinander reden,
das wird doch mal eine ganz neue... keinen Elfmeter getroffen.
Ja, das stimmt.
So, und da treffen 3 Spieler... die wirklich, also der eine war verletzungsbedingt, hat er Probleme gehabt. Der andere, den war ausgemustert schon, er war schon Bankdrücker. Der 3., wie gesagt, trifft keinen LKW, aber in Meppen, so zack, Dose geht auf und jetzt geht's nach Hannover,
das ist wahrscheinlich,
Heidewitzka.
Das ist wahrscheinlich die Erkenntnis aus dem Spiel. Du hast die beiden Stürmer genannt. Ich möchte auch noch Emanuel Ferrei nochmal nennen. Hervorholen, der ein super Spiel gemacht hat, nicht nur 2 Tore geschossen hat, sondern auch noch eins vorbereitet hat und läuferisch sehr stark gewesen ist.
Ja.
Ganz offensichtlich versteht es Steffen Baumgart, diese Spieler, die zum Schluss in der letzten Saison nicht mehr so performt haben und einfach unterm Radar geflogen sind, was vielleicht auch der Grund war, dass es wieder nicht gereicht hat. Da gelingt es dem Trainer ganz offensichtlich, diese Spieler so anzupieksen, dass sie selbst gegen einen vermeintlichen kleinen Gegner richtig performen. Und ich bin mal auf Freitag gespannt, ob A. Ferrei wieder in der Startelf steht und ob er ähnlich performt wie jetzt in Meppen.
Ja,
der Gegner hat natürlich ein anderes Niveau.
Aber genau, das so gut macht, haben sie ja Tom Sanne an 96 verschenkt. Ne?
Ja, aber Ferrei, da müssen wir mal gucken, ob der hier spielen wird, weil der hat ja eine problematische Vergangenheit, muss man ja mal sagen. Du bist nicht nur hier, weil du Hannoveraner bist und 96-Fan bist und Kollege bist, sondern du bist auch Teil eines 96 Fanclubs.
HSV-Fanclub, nicht 96.
Habe ich 96 gesagt?
Ja, du hast 96.
Mach nichts.
Du sagst immer 96.
Ja, egal was ich mache und tue, ne?
Ja. Du hast 96 im Blut, ist ja auch richtig.
Ja.
Genau.
Aber ist der HSV,
genau. Das ist die Hamburger Botschaft Hannover, so heißt unser Fanclub. Gibt es seit 2011. Wir haben, unser Ursprung liegt in Linden. Da gab es mal eine kleine Kneipe, die hieß Hamburger Botschaft. Der Wirt seinerzeit hat eine Weile in Hamburg gelebt und hat sozusagen die Lebensart hier mit nach Hannover genommen. Die Kneipe sah aus wie eine Kiezkneipe auf St. Pauli. Und dort hat er den HSV gezeigt. Da sprach sich dann rum. Und dann Ende 2011, ich meine, es war sogar nach dem verlorenen Spiel gegen 96 im November 2010, sind wir dann bedröppelt in die Kneipe und haben gesagt, komm, was gründen wir einen Fanclub, haben wir dann gegründet und seit Januar 2011 sind wir jetzt ein Fanclub mit über 100 Mitgliedern, fahren viel auswärts und sind jetzt mittlerweile im U-Turn in der Südstadt bei der TG Hannover, das ist eine Tennisgemeinschaft, Bischofsroher Damm und fühlen uns da sehr wohl. Zusammen, das heißt, wir gucken übrigens zusammen mit 96ern, das ist auch mal ganz wichtig. Ja.
Das heißt, ihr guckt Spiele dann, wenn dann Spieltag ist, seid ihr da in der Kneipe, genau. Fahrt aber auch irgendwie nach Hamburg.
Genau. Es ist ja so, das Ganze kostet ja auch, ne? Einige von uns haben Dauerkarten, sowohl auswärts als auch fürs Volksparkstadion. Es gibt aber auch einige, denen ist das zu teuer oder von Zeitaufwand oder wie auch immer und sagen, nee, auch die ganze Atmosphäre ist mir alles zu aufregend oder wie auch immer, vielleicht auch zu aggressiv so und dann bleiben wir halt weg und dafür für die Leute oder die einfach nur sozusagen HSV-Sympathisanten sind und gar nicht so richtige Fans, sondern einfach nur sagen, ich habe eine Affinität zu diesem Verein, guckt mir das mal an, geh ins U-Turn und schau mir mal das Spiel an.
So. Ja.
Und dann sind wir halt eben dann zusammen mit den 96ern, wenn wir parallel spielen und dann wird am Spieltag immer entschieden, wer wo guckt, es gibt einen großen Raum und einen kleinen und wer an dem Tag dann halt mehr Fans dann auf die Beine bringt, Okay. Der guckt auf der großen Leinwand und die anderen gehen dann in den kleinen Raum.
Mit 100 Leuten seid ihr wahrscheinlich der größte HSV-Fanclub in Hannover, oder?
Nee, es gibt noch die OFC Kahlenberger Land im Bereich Springe. Die haben noch, ich glaube, 150 oder so. Diese 100 sind natürlich, da sind auch viele Karteileichen bei. Also wir haben da auch viele, die zahlen einen Jahresbeitrag von 1887, so eine Symbolik. Die sieht man ganz selten. Also ich würde mal sagen, der harte Kern, um es mal zu formen, ich glaube, es sind so 30, 40 Leute. Die regelmäßig fahren, sowohl auswärts als jetzt auch zum HSV. So 30, 40 Leute.
Gut. Wie ist dein Blick auf den HSV im Moment? Du hast vom Walter-Fußball gesprochen, der Gott sei Dank Geschichte ist.
Ja, Gott sei Dank, ja.
Was hat sich geändert mit dem Trainerwechsel?
In jedem Fall ist die Abwehr stabiler. Wir spielen also nicht mehr den Hurra-Fußball. Ich erinnere so an das 2-4 in Kiel letzte Saison. Wir liegen 2-0 hinten. Der HSV macht bis zur 75. das 2-2 und spielt weiter auf Sieg. Und haben dann am Ende des Tages dann verdient 4-2 verloren. Als Beispiel möchte ich mal das Spiel gegen Köln anführen. Köln war ja klar besser. Was macht der HSV? Stellt sich ganz tief hinten rein, überrascht damit erstmal den Gegner und versucht von hinten heraus über die Außenspieler Dompe und Jatta Köln zu überrumpeln, was ja zweimal gelungen ist. Wir sind ja das 1-0, war ja die Flanke von Dompe und beim 2-0 war es der Neuzugang Karabec, der reinflankte und jeweils auf Königsdörfer und damit haben wir Köln überrascht. Und das ist neu, dass wir sozusagen an der Stelle eben nicht mehr den Hurra-Spiel spielen und sagen, wir wollen 80%, 90% Ballbesitz, egal wie der Gegner heißt, egal was der kann. Wir sind der HSV, wir sind die dominante Mannschaft. Davon sind wir weg. Nach meinem Eindruck nach den ersten zwei Spielen und das macht es etwas auch als Fan entspannter, wenn ich mal sagen darf. Also du hast nicht mehr so diese Angst, wenn sozusagen jemand angreift, dann weißt du gleich schon, um Gottes Willen, da fällt ja sowieso gleich ein Tor. Nach einer Ecke, da sind wir besser geworden, nach Standards sind wir besser geworden. Und auf der anderen Seite machen wir auch Standardtore, jetzt wie jetzt gegen Meppen, das ist auch neu. Also ganz offensichtlich hat sich da in Sachen Taktik und Aufstellung auf dem Platz eine ganze Menge getan. Also man ist nicht mehr so dieser Hurra-Fußball. Deswegen bin ich auch eigentlich für Freitag vorsichtig optimistisch, dass wir vielleicht nicht verlieren, sagen wir es mal so. Denn normalerweise ist 96, Freitagabend, Flutlicht, Heimspiel. Nach so einem blöden Pokalspiel ist die Mannschaft, hat wahrscheinlich Wut im Bauch und wird da richtig zeigen wollen, den Fans, hier, wir können auch kicken. Das wird, glaube ich, ein richtig schweres Spiel. Aber aufgrund der inzwischen vorhandenen Abwehrleistung bin ich ganz optimistisch, dass wir da jetzt vielleicht nicht gleich 3-4 Stücke in den ersten 20 Minuten kriegen.
Das ist ein Understatement hier, aber
hallo. Nee, ist so. Unter Walter wäre das alles möglich gewesen, Ja. Weil wir da gesagt hätten, egal wer da kommt, wir spielen unseren Spielstiefel durch. Das ist jetzt anders. Also wir gucken schon, oder der HSV guckt schon nach dem Gegner. Das ist neu.
Ich finde tatsächlich ich vermisse den Walter-Ball so ein bisschen. Nicht, dass es an der Type liegt, den fand ich jetzt an der Seitenlinie relativ unsympathisch, sonst soll der sonst ganz okay sein. Ich finde auf jeden Fall, also mir hat das immer Spaß gemacht, dem HSV zuzugucken. 3-2 Spektakel in Hamburg, super Spiel, also wirklich ein super Spiel. Also, ne? Und also ich finde es ein bisschen schade, dass der HSV
sich. Ja, aber wenn du als Fan emotional eingebunden bist, siehst du das ein bisschen anders, wenn du dann plötzlich immer die Gegentore kriegst.
Aber genaueres über den HSV erfahre ich ja gleich nochmal. Ich bin gleich im Podcast HSV, wir müssen reden zu Gast. Deswegen verabschiede ich mich jetzt hier nochmal, weil beide Podcast-Zeit ist irgendwie immer dieselbe, ne? Bei allen, in allen Städten Deutschlands.
Aber ja, selbst mit so einer Zeitverschiebung wie Hamburg und Hannover, ne? Selbst ja. In solchen, also wir sind ja andere Zeitzonen auch, ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Ich glaube, Andreas, du bist auch gleich da, Gast, ne?
Genau, ich bin eine halbe Stunde nach dir, darf ich was zu sagen. Bin mal gespannt.
Das ist gar nicht live.
Nein.
Alles cool. Gar nicht live. Ja gut, dann haben wir jetzt vielleicht die Zeit, nochmal Grüße an Hamburg zu senden, ne? Also, schöne Grüße.
Moin, Hamburg.
Ich komme dann von der Ersatzbank und spring für dich ein.
Genau, also einfach mal hören, einfach mal reinklicken. Ne? HSV, wir müssen reden, heißt das Ding. Findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt.
Unbedingt. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Podcasten mit den Jungs. Schöne Grüße
nach
Hamburg.
Ist nicht so viel Fischbrötchen, ne?
Ja, genau.
Ich gehe jetzt nur einen Raum weiter.
Ja, trotzdem ist es so wie Fischbrötchen.
Nee, mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Ohnehin nicht. Wir sehen dich. So, Jungs, mach's gut.
Ja, hau rein.
Später.
Diese auch
später.
So, dann springe ich jetzt mal ein und habe natürlich auch ein bisschen gut zugehört. Und jetzt doch mal eine Frage an Andreas. Andreas, was würdest du denn sagen? Also wir reden ja immer über euren neuen Trainer, der ja auch mal zu uns Kontakt hatte. Wie stehst du zu dem? Das ist ja eine besondere Figur. Immer T-Shirt bei minus 8 Grad und so und immer eine Mütze auf, wo man denkt, okay, die Mützen, die gibt's auch im Fanshop zu kaufen mit der Nummer 72 und so. Also er weiß sich schon selbst zu vermarkten, er ist emotional, er ist immer irgendwie da, er ist nie in der zweiten Reihe, sondern immer ganz vorne. Alle gucken auf ihn oder so. Was hältst du von ihm als Mensch?
Ich finde ihn als Mensch ganz wunderbar, weil er sich nicht verstellt. Ich glaube, Steffen Baumgart ist Steffen Baumgart und nicht irgendwie sozusagen der Trainer Baumgart, der performen muss in Hamburg und da so ein Understatement an den Tag legen muss. Der ist so, wie er ist. Er hat sich ja recht früh, auch bevor er zum HSV kam, sich als HSV-Fan geoutet oder bekannt. Und das sieht man ihm auch ab. Also ich glaube, der brennt. Erstmal brennt er für seinen Job. Er verstellt sich nicht und er brennt auch für den Verein. Klar, das sagt jeder Trainer, aber bei ihm nimmt man das einfach ab. Und ihm ist es auch egal, wenn er da mit seiner Schlägermütze sitzt, auch bei den Pressekonferenzen, die ich mir dann gerne mal später nochmal angucke, ist er halt genauso, ne? Also er blufft auch die Reporter an. Also wenn die halt seltsame Fragen stellen, dann werden die auch mal eben zurechtgewiesen, ohne jetzt beleidigend zu sein, aber er holt dann schon mal das klare Wort raus. Also Florett ist sein Thema nicht. Das finde ich aber ganz angenehm an ihm. Und und deswegen glaube ich, dass der in Hamburg, ja, wird auch am Erfolg gemessen werden müssen. Das ist ja keine Frage. Der HSV hat das Ziel ja auch klar formuliert. Aber ich glaube, dass der funktionieren wird in Hamburg. Das glaube ich schon. Und die ersten Spiele haben es ja auch gezeigt. Denn was ich vorhin ja sagte, Ferrei plötzlich funktioniert gegen Meppen. Ne, hat keiner mit gerechnet. Entschuldigung, wird er der beste Mann. Und jetzt müssen wir mal gucken, weil ja wir jetzt am Freitag, sieht ja wohl so aus, dass Dompe und Jatta wohl auch ausfallen. Das heißt, die Flügelzange ist dann also, wie die gegen Köln noch so wunderbar performt hat, funktioniert hat, wohl nicht da ist. Das sieht wohl so aus, auch bei Jatta nicht. Und dann müssen wir mal gucken, was da dann sich einfallen lässt. Ich bin gespannt.
Muss er denn aufsteigen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, wenn wir nach 10, 12 Spieltagen deutlich zurück, also 4, 5 Punkte auf Platz 3 oder 2 weg sind, ich glaube, dann wird es dünn für ihn. Also er muss auch liefern. Und ich glaube auch, der HSV lässt sich dann nicht so viel Zeit wie seinerzeit mit Tim Walter. Dann wäre er wahrscheinlich auch schon im Winter weg. Denn der Druck ist da ja ziemlich groß, den du auch aufgebaut hast nach außen. Ne? Du hast die Marschroute ist klar. Jeder sagt, Stefan Kunz sagt, er hat jetzt der Trainer hat jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, die Mannschaft aufzubauen. Er hat ja auch seine Wunschspieler bekommen, die wir jetzt haben. Und damit muss er jetzt arbeiten. Und dann wird er sich auch in den Ergebnissen messen lassen müssen. Und ich bin nur froh, wenn jetzt das Spiel gegen 96 vorbei ist, weil dann, das waren ja wirklich die stärksten Gegner gleich am Anfang, so gefühlt. Ich habe 96, auch nach wie vor, 96 für mich ein Aufstiegskandidat. Glaube ich, wenn wir jetzt Freitag nicht verlieren, sind wir aus diesen 3 Spielen, glaube ich, gut rausgekommen. So, und dann müssen wir sehen, wie wir in den nächsten Wochen punkten.
Man sagt so, nach wie vor, nach dem 3. Spieltag.
Aber da merkst du, wie unruhig jetzt nicht nur Hannover ist, ne?
Wollte ich gerade
sondern
sagen.
Auch Hamburg. Also wir hatten vorhin schon das Thema Zeit kurz angerissen. Eigentlich hast du weder in Hannover noch in Hamburg ernsthaft Zeit. Also diese lange Walter-Periode, das war für alle schon überraschend, dass man gesagt hat, eigentlich ist das unser Trainer, eigentlich ist das auch unser Spielstil, den du ja sehr skeptisch gesehen hast oder siehst. Ne? Nämlich diese pure Offensive, dieser pure Druck, der da ausgeübt wurde. Ne? Egal wie die andere Mannschaft spielt, wir spielen unser Spiel.
Ne? Genau das. Und das ging in die Hose. Ne? Das haben wir ja gesehen. Wiederum Platz 4.
Ja.
Und das war die Schuld von Tim Walter. Das muss man ganz klar so sagen. Am Ende des Tages hat aber auch die Motivation in der Mannschaft nicht gestimmt. Vorletztes Heimspiel Heimspiel, nee, Auswärtsspiel war das, letzte Auswärtsspiel in Paderborn, der HSV muss gewinnen, geht nach 8 Minuten, liegt nach 8 Minuten 1-0 hinten, das kann passieren, aber da kommt nichts, kein Aufbäumen, kein Kampf, also zumindest ist es nochmal, dass man sich bemüht, dass man das Gefühl hat, man grätscht mal im Mittelfeld und erobert den Ball, wenn er da nicht reingeht, okay, damit kann man als Fan leben, aber selbst das hat's nicht gegeben und da scheint mir bei Steffen Baumgart so ein Turnaround stattgefunden zu haben, dass die Mannschaft oder die einzelnen Spieler funktionieren.
Mal abgesehen vom Trainer, warum ist der HSV in dieser Saison stärker als in den Spielzeiten davor?
Ich glaube, das ist der breitere Kader. Ich habe mich auch gewundert über die Verpflichtung von Davy Selke, weil der ja im Prinzip genau das gleiche sozusagen spielt wie Robert Latzel. Aber genau das ist es. Du kannst mit einer Doppelspitze spielen, du kannst mit einer Spitze spielen oder wenn sich einer verletzt, klar, dann hast du ja noch einen anderen Stürmer und so weiter. Ich glaube, das ist die große Stärke gerade beim HSV, dass wenn einer ausfällt, wie jetzt die beiden Dompe und wahrscheinlich Jatta, wirst du andere Leute haben, die vielleicht, Karabec vielleicht dann reinspringen können und Poreba hast du auch noch auf der Bank. Also das sind, glaube ich, das ist, glaube ich, gerade die Stärke, die Breite im Kader.
Und dabei habt ihr einige Spiele abgegeben, die in der Vorsaison sehr prägend waren. Ne? Und auch tatsächlich Leistungsträger, die jetzt gerade gar nicht so funktionieren. Ich glaube, Ludovic Reis funktioniert gerade nicht so gut, oder?
Ja, bei dem munkelt man, dass er immer noch auf dem Absprung ist. Er hat ja seine Ausstiegsklausel nicht gezogen. Jetzt greift sein Marktwert. Man redet so von 4,5 Millionen ungefähr. Und er hat ja noch die Möglichkeit zu wechseln. Der HSV muss dann aber sein Okay geben. Aber es heißt, so schreiben zumindest die Hamburger Kollegen, wenn ein angemessenes Angebot kommt, was diese 4,5 Millionen irgendwie reißt oder daran kommt, sei man wohl bereit, ihn gehen zu lassen. Jetzt hat sich Tim Walter gemeldet aus England, der will Jonas Meffert wohl haben, für nur 500.000, das ist natürlich lächerlich, ne? Das ist natürlich Quatsch, das kann kein ernst gemeintes Angebot sein, führt aber dazu, dass doch ein bisschen Unruhe herrscht, also wenn der wegbrechen würde, jetzt nicht am Freitag, das wäre zu kurzfristig, aber danach dann, das wäre natürlich schon Verlust, wenn er sagt, ja, ich gehe mit Tim Walter nach England oder so, das wäre schade, ansonsten, ja, müssen wir mal gucken. Also glaube ich nicht, dass bei der HSV jetzt noch jemanden dann holen wird. Also wenn der Reis geht, klar, da musst du vielleicht noch was tun. Vielleicht haben sie das auch schon im Backup, das weiß ich nicht. Aber aktuell ist der Kader jetzt erstmal so ganz gut.
Wir sind ja ein total freundlicher Podcast eigentlich hier. Der Potter ist total freundlich,
ja?
Zu allen Leuten. Ja.
Ach ja.
Wir gegenüber Gästen auf jeden Fall, untereinander sieht das ja manchmal total anders aus, aber gegenüber Gästen sind wir total freundlich.
Aber
jetzt müssen wir doch einmal, müssen wir dich einmal in die Zwickmühle bringen. Wir würden nämlich jetzt gerne wissen, sag du uns doch mal, wie Hannover 96 den HSV am Freitag schlagen kann.
Denkpause.
Das ist schon mal gut.
Kann er sich gar nicht vorstellen.
Nee, doch.
Ist unvorstellbar.
Ich glaube, mit langen Bällen. Ich glaube, dass man die Abwehr überlaufen kann. Auch wenn du mit einer Viererkette oder Fünferkette hinten spielst. Und ich glaube, bei Standards am Ende des Tages. Freistöße, Ecken.
Unsere Stärke.
Ja. Ich glaube ja, er erzählt uns jetzt genau das Gegenteil
von dem, was stimmt. Wie wir in die Falle laufen.
Ja.
Habt ihr verstanden, ne?
Leitl hört das, lässt lange Bälle trainieren, ganze Woche.
Und Standards, endlich mal.
Ja. Nein, ich glaube, es wird wirklich schwer, also uns zu schlagen, glaube ich. Aber ich glaube, mit schnellem Kurzpassspiel, schweres Wort. Ich glaube, damit sind wir zu knacken, glaube ich. Köln war ja gut. Die haben ja gut gespielt. Die haben sich ja vom 16er ja richtig gut durchkombiniert. Auch mit Kurzpassspiel vom 16er. Und hatten ja auch gute Möglichkeiten gehabt, vor der Pause noch zum 2:1 zu kommen, quasi mit dem Abpfiff. Und also von daher, ich glaube, wenn es ist, das Kurzpassspiel am 16er.
Ja.
Das wäre, glaube ich, also das meine ich jetzt ernst, das ist jetzt keine Finte oder so. Ich glaube, da müssten wir noch ein bisschen, da müssen wir aufpassen.
Das ist jetzt endlich mal keine Finte.
Ja, genau.
Nein, das erste war Quatsch, aber nein, ich glaube, das Kurzpassspiel, weil das ist mir auch gegen Hertha aufgefallen, das war dann auch ein bisschen haarig dann am Ende des Tages. Ich glaube, da muss der HSV noch ein bisschen nachlegen.
Ja. Hannover 96 hat Kind gehabt oder immer noch. Der HSV hat Kühne. Ne? Wie abhängig ist der HSV von der Kühne Kohle immer noch?
Man hört nichts mehr von ihm. Er hat offensichtlich die richtigen Berater jetzt an seiner Seite.
Das wäre ja mal was Neues, oder?
Das ist was Neues, in der Tat. Er kümmert sich jetzt erstmal um den Elb Tower. Da will er wohl sozusagen jetzt erstmal zusehen, dass das wohl doch weitergeht.
Der sieht ein bisschen traurig aus.
Der sieht sehr traurig aus. Wenn du aus Hamburg reinfährst, ist es auch unvorstellbar, dass das Ding da so...
sieht so ein bisschen nackt aus.
Nackt, ne? aus und nicht weitergeht an der exponierten Lage. Das ist eigentlich unvorstellbar, dass sich da auch in Hamburg niemand findet, der das nach vorne bringt. Das hat er sich gerade geäußert. Da will er sich jetzt wohl engagieren.
Wir hatten noch einen Fernsehturm für euch. Also
auch gut, ja genau. Denn ich,
den bringen wir sogar rüber.
Ne? So genau. Ich spreche das Geld. Ich schlag das mal vor, wenn ich ihn sehe. Nein, ich sehe natürlich nicht. Nein, also in der Tat, man hört wenig von ihm. Man hört, dass der HSV über die Vermietung des Stadions wohl relativ viel Geld einnimmt. Also die ganzen Konzerte.
Macht ihr auch American Football?
Hatten wir früher mal, in der Tat. Wir haben daraus gelernt und haben es dann an euch abgegeben, weil wir gedacht haben,
danke,
das geht schief.
Wollte ich sagen, die Hamburger, die müssen ja auf Tournee, weil sie bei euch nicht spielen dürfen.
Ja, jetzt haben sie aber auch jeden Rasen bei uns kaputt gemacht. Ne?
Ja, im Moment, wir können Arminia könnten wir noch anbieten.
Ja, da musst du mit den Schafen reden.
Ja, das stimmt. Ich sagen, die könnten das auch noch machen, aber ich glaube, die wollen auch, glaube ich, gar nicht. Irgendwie.
Die das ist ja zu klein.
Die hatten ja schon. Ja. Arminia hatte ja schon American Football.
Ja, aber das war, glaube ich, die untere Ligen irgendwie so. Ne? Hat ja eine eigene Fußballabteilung, glaube ich. Ne?
Ja, und bei Field Goals landet der Ball jedes Mal irgendwie auf dem Schnellweg vom
Kinderkrankenhaus. Im Clean Spirit. Ja, mich hat das überrascht, dass 96 die aufgenommen hat, denn das weiß man eigentlich, dass der Rasen danach leidet. Ich habe gedacht, danach wird er ausgetauscht. Also das sei sozusagen Teil des
Agreements. Ja auch.
Ja, aber so zum nächsten Spiel, zum nächsten Heimspiel.
Das war jetzt neu, mein Freund.
Ja, die machen den kaputt und dann wird er ausgetauscht. Ja. Aber dass das dann so, da war ich auch überrascht. Klar, da sieht man aber auch, dass die Vereine einfach auch Einnahmen brauchen. Ne? Und das macht der HSV ja auch mit der Vermietung des Stadions für Konzerte und so weiter. Ja. Also da liest man, dass es da sozusagen relativ gut funktioniert.
Ja.
Damit kannst du keine Mannschaft finanzieren, ist klar. Es tun sich aber mittlerweile einige Hamburger Firmen wieder für den HSV zu interessieren. Also tut sich interessieren. Das können wir rausschneiden. Ne? Also,
nee, das sagen alle Leute aus dem Süden so.
Ah, okay, gut. Also es interessieren sich eine ganze Reihe Hamburger Unternehmen wieder für den HSV. Und dadurch ist das wirtschaftlich nicht mehr ganz so schlimm wie vor einigen Jahren. Also die Abhängigkeit von Kühne ist, glaube ich, nicht mehr ganz so gegeben. Allerdings weiß ich nicht, was intern läuft, ob er nach wie vor da Millionen gibt, das weiß ich nicht. Aber man liest nichts mehr drüber, das muss man sagen.
Beim DFB-Pokal kann man ja auch in Mannschaft finanzieren, ne?
Man könnte, ja, zweite Runde sind über 400.000 Euro, die man da kriegt. Und dann kannst du noch ein Stadion voll machen.
Ja.
Also man liest so, eine Million ist da wohl drin. Aber daran haben wir ja kein Interesse, weil wir halt auch genug Geld haben.
Ja, weil ihr DC Devils geholt habt.
Wir haben DC Devils, das reicht also.
So.
Ja, es ist schon krass. Jetzt müssen wir dich natürlich final noch um einen Tipp bitten fürs Spiel. Es ist ja immer ein Fest, wenn 96 gegen Hamburg spielt, das ist immer friedliche Stimmung, das muss man ja heutzutage schon hervorheben, dass da alle fröhlich sind, alle friedlich und man mag sich und das ist ganz toll. Wird es auch ein festliches Spiel, wird es ein gutes Spiel, wird es eher so ein Abtasten oder geht's drauf?
Ich glaube, es geht drauf, also positiv. Ich glaube, 96 wird versuchen, das Ding zu biegen, zu gewinnen, logisch. Mhm. Auch nach dem Ergebnis jetzt nach Bielefeld, glaube ich. Das kommt dem HSV entgegen. Die Stimmung wird gut sein. Wir haben Flutlicht, Freitagabend. Mhm. Das Wetter wird ja auch mitspielen. Also zumindest soll es nicht regnen nach Laufwettervorhersage. Das ist schon mal prima. Ich werde mich auch mit ein paar 96ern treffen. Wir pilgern zusammen zum Stadion und dann wird sich verabschiedet und dann wird sich nach dem Spiel wieder getroffen. Also ich glaube, das macht das schon. Der Rahmen ist halt schon mal prima.
Ja.
Ne? Der Rahmen ist schon mal gut. Ich glaube, das wird ein schönes Spiel. Der HSV verschenkt ja gerade seine alten Sitze aus dem Volksparkstadion an die Fans. Man kann da hinfahren und kann sich die alten Sitze abholen. Für nichts.
Wird das also das erste reine Stehplatzstadion in der ersten Bundesliga?
Das wäre schön. Ich glaube, da gibt es große Wünsche, gerade von Seiten der Ultras, den Stehbereich auszubauen. Nee, das wird nicht passieren. Das sind sozusagen, die Sitze aus dem VIP-Bereich, die werden ausgetauscht. Mhm. Der geneigte HSVer möchte gerne gut sitzen, der dafür auch viel zahlt. Also die Sitze werden gerade ausgetauscht.
Die Braunschweiger haben das auch gemacht, bei uns.
Tatsächlich?
Ja.
Aber das waren ganze Reihen, glaube ich,
die ausgetragen.
Und hier sind einzelne Sitze, die gesittet rausgetragen werden, so habe ich das zumindest gesehen.
Ja.
Also zumindest wird der HSV verschenkt gerade seine Sitze. Ich glaube, Punkte wird er nicht verschenken in Hannover. Ich glaube, so weit geht die Freundschaft da nicht. Ich finde aber immer, bei so einem Spiel, Unentschieden ist immer gut.
Tipp?
Dann würde ich mal sagen, 2-2.
Bruno?
Wäre ich mitgegangen, ansonsten da muss ich natürlich raus, würde ich sagen 2-1 für uns.
2-1 für uns, okay. Ja. Ich würde jetzt nochmal einen höher gehen, ich sag 3-3.
Sehr
da würdest
gut.
du natürlich sagen, die Abwehr ist so stark im Moment, dass das nicht vorkommt, aber Wunder geht's immer wieder. Ich würde mich auf ein geiles Spiel freuen, 6 Tore, das wäre schon was.
Und ich würde ganz gerne von Andreas noch wissen, abschließend tatsächlich, wer steigt auf in dieser Saison?
Da habe ich mich tatsächlich festgelegt, also Platz 1 HSV, Platz 2 Köln und Platz 3 96. Und 96 wird dann in der Relegation aufsteigen.
Das davon lasse ich mich auch nicht abbringen.
Klingt gut. Ich
du, glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, und jetzt muss er den Kaffee auch nicht bezahlen.
Nee. Kriegst das Geld wieder.
Das ist nett. Und Phrasenschwein habt ihr auch nicht, habe ich gesehen. Das ist gut.
Nee, genau. Nee. Alles gut. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ganz danke.
Fand wir auch. Ja. Fand der Tite bestimmt auch, der gerade jetzt mit dem HSV debattiert.
Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche und dann gucken wir mal, wie es wirklich ausgegangen ist. Besten Dank.
Gerne.
Danke.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Tite.